Sag mal gucken, ob das kommt. Ja, okay. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, hier nach Wolfratshausen zu kommen. Man kennt eure Gemeinde ja schon, euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin total dankbar für die gute Arbeit, die ihr hier macht. Und ich soll viele liebe Grüße mitbringen. Ich habe mich eben gerade noch mit, wem war ich mit? Raimund Fuchs und Sissi heißt sie, ich glaube. Raimund Fuchs und Sissi, vielleicht kennt ihr die beiden. Die lassen die Gemeinde lieb grüßen. Die waren wohl auch schon hier und kennen euch. Die habe ich eben gerade noch, habe mich von ihnen verabschiedet, bin hierher gefahren. Und natürlich das Team von Amazing Discoveries. Die lassen euch auch grüßen. Mache ich sehr gerne, danke. Nun, ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Wochenende über das Thema Mission sprechen können. Es wurde angefragt, ob wir über das Thema sprechen können. Und es sind drei verschiedene Vorträge, die hängen nicht miteinander zusammen, sondern zeigen so drei verschiedene Bereiche. Mission, warum klappt es nicht, was sollen wir als Gemeinde tun, was ist unser Auftrag, beleuchten so verschiedene Aspekte in dem Bereich Mission. Heute Abend der Vortrag heißt Regen in der Nacht. Warum der so heißt, werden wir dann gleich sehen. Ich sage vielleicht ganz kurz was zu mir. Also mein Name ist Ronny Schreiber. Eigentlich ist mein Name Ronny Schreiber Fantasia. Ich habe letztes Jahr geheiratet und meine Frau ist Italienerin, Nachname Fantasia. Und bei Italienern ist das so, die können die Namen nicht annehmen. Da bleibt im Ehepaar, jeder behält seinen Namen. Und da sie eine italienische Staatsbürgerschaft hat, hätten wir jetzt nach deutschem Recht heiraten können, aber sie hätte in Italien immer weiter Laura Fantasia geheißen. Also habe ich einfach ihren Namen in meinen hinten rangeheftet und so heiße ich jetzt seit ein paar Monaten Ronny Schreiber Fantasia. Hat aber auch einen großen Vorteil. Ich bin viel als Missionar unterwegs in der Welt und diesen meinen Nachnamen Schreiber, das ist ja für den Deutschen, das ist total einfach auszusprechen. Wenn man nicht aus Deutschland kommt oder nicht aus dem deutschsprachigen Raum, ist der Name eine Katastrophe. Man hat ein S, ein C und ein H. Versucht das mal jemandem zu erklären, wie man das nacheinander ausspricht. Sk. Und dann E und ein I nacheinander. Ey. Scraber. So spricht man nicht irgendwo in den verschiedenen Ländern. Scraber. Das konnten die Chinesen zum Beispiel gar nicht aussprechen. Die haben mich dann nur noch Laosche genannt. Das heißt so viel wie Lehrer. Die haben nur Laosche gesagt, weil sie Scraber nicht aussprechen konnten. Das Problem habe ich mit Fantasia nicht mehr. Das kann jeder auf der ganzen Welt aussprechen. Der eine sagt Fantasia, der andere Fantasia, aber es funktioniert. Also der Name ist mir schon zum Segen geworden. Also ich bin Evangelist und Missionar, ich bin Bibellehrer, in verschiedenen Bibelschulen unterrichte ich und die meiste Zeit eigentlich verbringe ich damit, wirklich Gemeinden zu besuchen und über verschiedene Themen zu predigen, auch aktuelle Sachen und natürlich super gerne Prophetie und eben aber auch Mission. Das sind auch die Dinge, die ich unterrichte an den Bibelschulen. Zum Beispiel in Österreich oder Italien oder Malaysia, Thailand, wo ich eingeladen bin. Bin jetzt in letzter Zeit viel in Deutschland unterwegs, Corona sei Dank, habe ich viel Heimaturlaub. Heute Abend das Thema Regen in der Nacht soll unser erstes Thema sein zu diesem Bereich Mission. Und wir schauen mal an, es hat ja damals, als Christus bei seinen Jüngern war, da hat Christus zu seinen Jüngern gesagt, dass sie noch warten sollen, dass sie noch nicht losarbeiten sollen. Vielleicht erinnert ihr euch, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jetzt sagt Christus zu ihnen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein auf der ganzen Welt. Das sagt jetzt zu seinen Jüngern. Und tatsächlich, wir wissen, dass die damalige Gemeinde, diese apostolische Gemeinde, ein riesen Missionswerk gemacht hat. Ich habe die Spuren von denen, also bis nach Malaysia hin verfolgen können. In Indien, Thomaschristen. Also das war diese erste Gemeinde, die berufen sich auf den Apostel Thomas. Da gibt es so alte Gemeinden in Indien und auch Richtung Thailand und Malaysia runter. Und ich habe mal gefragt, was ist da eigentlich passiert? Da ist so im Jahr, wann war das, 1600 und, ist damals ein katholischer Missionar nach Malaysia gefahren und hat entdeckt, dass es da schon Christen gibt und hat sich gewundert. Und diese Christen, die dort lebten, die beriefen sich auf den Apostel Thomas. Die sagten, wir sind Thomas-Christen. Und das 1600 und. Was dem Missionar, dem katholischen, das war ein Jesuitenpater, aufgefallen ist, ist, dass die alle den Sabbat halten. Die haben alle den siebten Tag heilig gehalten. Sowohl in Indien, als auch in Thailand, als auch in Malaysia. Überall da, wo diese Thomas-Christen waren, die genossen einen sehr, sehr guten Ruf und sie waren Sabbathalter. Jetzt hat der Jesuitenpater, also der Missionar der katholischen Kirche, hat ihm gesagt, also wenn es gibt eine Christenheit und es gibt ein Oberhaupt. Und sie haben gesagt, natürlich, Jesus. Und er sagte, nein, nein, auf Erden, der Papst. Und den kannten sie natürlich nicht. Und sie wollten ihn auch nicht annehmen. Sie wollten das aus der Bibel gezeigt haben, dass, also wo das herkommt. Und er konnte das nicht richtig rechtfertigen. Führte aber nachher dazu, dass die Thomas-Christen damals von eben diesem Jesuitenpater ausgerottet wurden. Also er ist zurück nach Spanien, hat eine Kirche mitgebracht und hat die Christen da alle hinrichten lassen. Deswegen haben wir nur noch die Überlieferung von dem. Sie waren da, aber wir wissen heute, dass die erste Gemeinde, so wenig Leute wie das waren, also aus 12 Leuten ist das ja nach der Pfingstpredigt und was danach kam, riesengroß geworden. In einer Generation sind die ja bis nach Indien und noch weitergekommen. Was für ein Werk. Ich meine, es ist eine Gemeinde, wir sind schon viel mehr als 12 hier. Aber von denen kam das so aus. Die haben gesagt, wir missionieren mal die ganze Welt, war ja ihr Auftrag. Nun, unser Auftrag ist ja tatsächlich, über die Welt auch zu wachen, der Menschheit das Evangelium zu bringen, also die gute Nachricht vom Sieg Jesu in unserem Leben. Und in Hesekiel 3, Vers 17 und 18, dort heißt es, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Ist das unscharf, oder?
Das sieht bei mir vorne ganz schön aus, aber... Entschuldigung.
Ich sollte mal da hingucken. Also, das da übrigens, wenn ihr euch einmal umdreht, ist meine Frau. Laura, schön, dass du da bist. Also, der Text heißt im Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, und den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, und ihm am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Also die Aufgabe der Wächter oder der Propheten, in dem Fall natürlich auch der Gemeinde, ist die Welt zu warnen. Was wir hier erleben, ist ein großer Kampf, in dem wir drin stecken. Und die meisten in der Welt haben keine Ahnung. Wenn wir uns heute angucken, was auf den Straßen los ist, viele Menschen stehen auf den Straßen und protestieren gegen das, was gerade passiert. In allen Ländern, ist ja nicht nur in Deutschland so. Und sie ahnen, dass da irgendwas dahinter steckt. Viele reden von, da muss eine Verschwörung sein. Irgendjemand plant da irgendwas. Aber sie ahnen, dass da was ist, aber sie sehen nicht dahinter. Sie sehen weder Babylon, noch sehen sie den Teufel. Sie glauben da nicht dran. Sie kennen es nicht. Und so ist für sie ganz oft diese Menschen, die da mitmachen, die sind für sie ganz böse. Und das sind ihre erklärten Feinde. Und zu uns wird gesagt, liebt eure Feinde. Führt sie zu Christus. Kehrt sie um, verändert ihr Leben. Unsere Aufgabe ist es, als Wächter in dieser Welt zu sein und die Menschen zu warnen vor dem, was dahinter steht. Das ist unsere Aufgabe. Wie können wir das tun? Nun, wahrscheinlich habt ihr schon Erfahrung gesammelt, ich bin überzeugt. Im Botschafter der Hoffnung schreibt Ellen White auf Seite 12, die Gemeinde muss der Schriftenverbreitung ihre Aufmerksamkeit schenken. Das ist für sie ein Weg, ihr Licht in die Welt hinausstrahlen zu lassen. Dann wird sie vorwärts schreiten, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne und schrecklich wie die Herrscher. Also Ellen White spricht von der Schriftenverbreitung. Habt ihr Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten mit Schriftenverbreitung? Bestimmt einige unterwegs. Und die Menschen, die reißen einem heute förmlich vom Schatten zum Licht aus der Hand. Und gab es ja vorher noch nicht. Ich habe noch nie so einen Erfolg gehabt in der Schriftenverbreitung wie in dieser Zeit. Also, dass Leute darauf ansprechbar sind, dass sie sagen, ich will das gerne mal lesen, und das ist interessant. Auch meine Frau hat ganz interessante Erfahrungen gemacht in der Seelsorge mit Menschen, die dieses Buch lesen möchten. Also das ist ein gutes Zeugnis. Ist auch deswegen so gut, weil eines Tages, wenn wir nicht mehr predigen dürfen, werden die Bücher immer noch Zeuge sein. Und die Engel werden sie bewachen und sie werden weitergegeben werden. Und da wird noch eine große Ernte kommen aufgrund dieser Bücher. Nun, unsere Botschaft muss sehr klar und deutlich sein. Wir haben eine klare Botschaft bekommen. Dreifache Engelsbotschaft ist die Botschaft für unsere Zeit, von unserer Gemeinde, für die Welt. Und dann gibt es diesen Hinweis, Paulus sagt es, ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt. Wer wird sich zum Kampf rüsten? Und wir müssen uns vorstellen, damals im Lager von Israel, die Feinde kommen näher und man möchte jetzt das Volk aufrütteln und sagen, Achtung, da ist Bedrohung, dann nahm man die Schofarhörner und blies. Das war Aufgabe der Priester. Die Priester haben die Schofarhörner gehabt und haben das Volk zusammengerufen. Entweder man rief sie zum Heiligtum oder man blies zum Kampf. Dafür waren die Schofarhörner gemacht. Und was ist nun, wenn die Gemeinde heute, wenn wir als Priester Gottes zwar den Auftrag haben, laut zu warnen, aber wir nur so einen undeutlichen Klang geben, so eine Idee von, ja, da ist noch irgendwas anderes, dann wird die Menschheit nicht wirklich gewarnt. Die sagt, aha, da ist wieder eine Gruppe, die irgendwas haben, aber die Wahrheit ist eigentlich das, was wir rausbringen sollen. Die Wahrheit und die Warnung für die Menschen. Nun, wie ist denn in der letzten Gemeinde, wenn wir die letzte Gemeinde in der Bibel uns angucken, jetzt also nicht die letzte Generation, die 144.000, sondern die letzte Gemeinde, also die siebte, ist ja Laodicea, also Laodike, das Volk des Gerichts. Seit 1844 haben wir das Gericht, also sind wir Laodicea, das Volk des Gerichts. Jetzt über die Gemeinde Laodicea ist ja nicht so viel Gutes geschrieben, also streng genommen gar nichts. Über die Gemeinde Laodicea ist viel Tadel geschrieben, aber auch ein Rat. Aber wir können mal schauen, wie die Gemeinde Laodicea identifiziert wird. Offenbarung 3, ab Vers 14 heißt es, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wie traurig, oder? Also als Johannes die Offenbarung gesehen hat und er schaut diese ganzen Gemeinden durch und er sieht Gemeinden, die gekämpft haben, er sieht siegreiche Gemeinden, er sieht also viel auch Kampf in den Gemeinden, aber er sieht also immer irgendwas Positives. Und dann kommt es zur Gemeinde Laodicea und das ist auch noch die letzte Gemeinde und es sieht ja für ihn so aus, als hätte er die Gemeinde verloren am Ende. Der Teufel hat scheinbar die Gemeinde überwunden, denn am Ende ist da nichts Positives mehr drin. Wir wissen, die Gemeinde wird nicht fallen, denn Johannes hat ja Preis den Herrn weitersehen können und er sah noch die 144.000, die treu auf dem Berg standen mit dem Lamm. Also es kommt eben aus der letzten Gemeinde eine sehr, sehr treue Schar hervor. Also da sind durchaus Treue in dieser Gemeinde. Aber warum hinkt unsere Missionsarbeit heute so? Ist ja nicht weltweit so. Ist ja ein Kuriosum gerade, das wir erleben. Wir haben von allen unseren Divisionen in der Adventgemeinde sind ja eigentlich nur vier, in denen gerade keine richtige Missionsarbeit stattfindet, wo Rückgang der Gliederzahlen ist. Die anderen, die wachsen teilweise exponentiell. Was ist passiert? Also es sind ja nur vier, die gerade schrumpfen. Also das ist die NAD, also die North America Division, die wird kleiner. Dann haben wir die intereuropäische, also unsere, schrumpft. Die transeuropäische haben wir. Und wir haben die South Pacific, also Australien. Diese vier Divisionen verlieren Mitglieder. Und ja, die anderen wachsen sehr stark. Deswegen wird die Adventgemeinde noch immer größer weltweit. Mittlerweile 23 Millionen, glaube ich, war mein letzter Stand. Vielleicht sind es schon mehr. Und man muss sagen, die Adventisten zählen ja nur wirklich getaufte Glieder. Also die Kinder werden ja gar nicht mitgezählt und die Jugendlichen, die nicht getauft sind. Auch nicht die vielen Gäste in unseren Gemeinden. Jetzt, wie kommt es eigentlich, dass unsere vier, also unsere intereuropäische plus die anderen drei, schrumpfen? Nun, interessant ist, wenn man sich anguckt, was weltweit passiert. Wir sind eigentlich die einzigen vier Divisionen, die gegen die Beschlüsse der Generalkonferenz agieren. Kurios, oder? Es sind genau diese vier. Alle anderen folgen ganz treu und sagen, das ist unser Missionsauftrag. Ob sie es alles vertreten oder nicht, sei dahingestellt. Aber sie folgen dem zumindest. Aber es gibt vier Divisionen, die sagen, wir machen nicht mit. Und diese vier gehen kaputt. Ich glaube, Gott wünscht sich Einheit in der Kirche. Ich glaube, er wünscht sich, dass wir zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam im Werk stehen. Aber ich glaube, unsere Posaune gibt einen undeutlichen Klang. Achso, okay, danke. Nun, was passiert gerade in den Gemeinden? Jetzt Ellen White hatte eine Vision und schaut auf die Gemeinde so in den letzten Tagen und erklärt dann, wie die Gemeinden von innen aussehen. Und das schreibt sie hier in Für die Gemeinde geschrieben, Band 2. In manchen Gemeinden werden alle Hemmungen fallen und die Gottesdienste werden geprägt sein von fanatischem Geschrei, primitiver Musik und ekstatischen Bewegungen. Selbst sonst vernünftige Menschen werden so durcheinander sein, dass sie zu keiner sachgerechten Entscheidung mehr fähig sind. Und das alles wird dem Wirken des Heiligen Geistes zugeschrieben. Das Interessante ist, dass, wenn wir das schon sehen, dann okay, in den Kirchen, da kommt irgendwas hinein, wir wissen, das ist so ein verkappter Spiritismus, also wir würden das heute die Pfingstbewegung nennen, die in die Gemeinden hineinkommt und ein Päckchen dabei hat. Und die klopft auch überall an, diese Bewegung. Und wenn jetzt, im Deutschen steht es hier so, wenn wir es im Englischen lesen, im Deutschen heißt es ja hier, die Gottesdienste werden geprägt sein von fanatischem Geschrei, primitiver Musik und ekstatischen Bewegungen. Das ist diese Übersetzung. Tatsächlich im Englischen steht dort, there will be shouting, drums, music and dancing. Da wird Geschrei sein, da wird Trommel sein, Schlagzeug, Musik und Tanz. Das steht im Original. Das ist interessant, oder? Das scheinbar, so werden Gemeinden geprägt werden am Ende. Warum eigentlich? Also, die Menschen werden dadurch so durcheinander kommen, dass sie zu keiner sachgerechten Entscheidung fähig sind. Und dann sagen sie, das ist der Heilige Geist, das ist der Heilige Geist. Es ist also keine sachgerechte Entscheidung, sondern es ist eher so ein Gefühl. Wir machen da halt alle mit. Davon lebt diese ganze charismatische Pfingstbewegung, von diesem Gefühl, von diesem Aufpeitschen der Menge. Das füllt ganze Fußballstadien in den USA zum Beispiel. Footballstadien haben die. Jetzt, Ellen White hat eine klare Botschaft dazu. Warum passiert das in den Gemeinden? Wenn wir jetzt eine Seite weitergehen, also für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 38, dann erklärt sie, der Herr hat mir den Auftrag gegeben, klar zu sagen, dass bei solchen Veranstaltungen Dämonen in Menschengestalt anwesend sind, die nur das eine Ziel haben, aufrichtig suchende Menschen sollen verwirrt und durch die Verdrehung der Wahrheit in die Irre geführt werden. Die Idee ist teuflisch. Also wir versuchen, in den Gottesdienst hineinzukommen, um da irgendwas zu bewirken. Jetzt muss man sagen, warum hat der Teufel denn dann die Musik so auf dem Fokus? Warum will er die verändern? Erinnert ihr euch an König David? Der hat auch mit Harfenmusik böse Geister vertrieben. Jetzt, wenn wir gute, göttliche Musik haben in unserem Gemeinderaum, dann haben die Dämonen keinen Zutritt. Ich habe sowas mal erlebt in Zimbabwe, vielleicht erzähle ich es noch gleich ganz kurz. Dann können die Dämonen nicht hineinkommen. Wenn es dem Teufel aber gelingt, dass wir sagen, ach, wir lassen die Musik mal weg und wir machen mal andere Dinge, dann hat er plötzlich Zugriff. Und so weit, dass Ellen White sagt, es sind sogar Dämonen in Menschengestalt darunter. Und nur um wirre Fragen zu stellen, um die Menschen irgendwie durcheinander zu bringen. Vielleicht kennt ihr den Evangelisten Christopher Kramp, von dem er hat mir mal erzählt, er hatte so eine Veranstaltung und er hat dort unterrichtet. Und zwar immer stand ein Mann mittleren Alters, hatte immer seine Hand gehoben und fragte ständig Fragen. Und diese Fragen, die waren erst zu dem Thema und führten dann weg. Und führten immer irgendwo hin. Und irgendwann hat er gedacht, was mache ich mit dem? Ich kann ja nicht einfach verbieten, Fragen zu stellen. Er hatte überlegt, hat er sich daran erinnert, also die Fragen, der Mann ist ja clever, der führt das Thema immer irgendwie weg. Und dann hat er gesagt, am nächsten Tag, ab heute, wollen wir immer gemeinsam vorher singen. So wie wir es eben gemacht haben, wir singen aus dem, ich glaube aus Zions Liederbuch oder, hat gesungen, dieser Mann stand jedes Mal auf und ging raus. Und als das Lied fertig war, setzte er sich ganz hinten rein und war die ganze Zeit über still. Ich dachte, interessant. Also solche Dinge passieren. Und ich habe, wo ich es gerade gesagt habe, ich will das vielleicht ganz kurz noch einmal ausführen. Ich habe das in Simbabwe mal erlebt, dass da ein junges Mädchen hat so okkulte Sachen getrieben, hat sich da verleiten lassen, zu solchen Totenbeschwörungen zu gehen und hat auch wirklich einen Geist gesehen. Sie war Adventistin, sie war relativ jung und wir hatten ihr gesagt, geh da nicht hin. Aber es war eine Beerdigung und so wie die Beerdigungen da gefeiert werden, war es dann so, die Toten wurden angerufen und sie saß dazwischen und dann kam dieser Tote tatsächlich die Treppe runtergelaufen und hat mit denen gesprochen. Und hat sein Erbe völlig neu verteilt, hat den Leuten, denen das Erbe zusteht, versagt, und hat ziemlich schlechten Leuten das gegeben. Und die haben alle gesagt, okay, Testament ist geändert. Und sie kam dann zurück und sagte, die Toten leben doch. habe gesagt, wie kommst du denn darauf? Ich habe ihn gesehen, er war da und er hat mit uns gesprochen. Und dann haben wir ihm Bibeltexte gezeigt und gesagt, das stimmt nicht. Und dann passiert es aber, dass in der Nacht fing sie plötzlich an zu schreien. Und ich habe gedacht, was ist denn los? Dann hin und sagt sie, er ruft mich. Also wer ruft dich? Hier ist keiner. Wer ruft dich? Und er, ich habe den Namen vergessen. Das Kuriose war, der Dämon hat einen weiblichen Namen. Dann hat er gesagt, er ruft mich. Dann haben wir gesagt, er kann dir nichts tun. Er ruft dich, hör nicht drauf. Und haben wir für sie gebetet. Und dann plötzlich, ein paar Stunden später, fing die wieder an zu schreien, mitten in der Nacht. Und dann sagt sie, er ruft mich, ich muss rausgehen, ich muss raus zu ihm. Ich habe gesagt, wo willst du denn hin? Sie wollte vors Tor gehen, das war ein Waisenhaus. Und sie wollte vors Tor rausgehen, denn er rief sie irgendwo auf der Straße und dann irgendwo im Wald. Er rief sie, soll rauskommen. Und sie sagt, ich muss rauskommen, er tut mir was an. Ich sage, wenn du rausgehst, dann wer soll auf dich aufpassen? Bleib hier. Und wir konnten sie tatsächlich davon überzeugen, da zu sein. Aber sie hatte Todesangst, wenn sie nicht rausgeht. Und wir haben für sie gebetet und tatsächlich irgendwann war der Dämon weg. Aber der Dämon konnte nicht reinkommen. Der stand vorm Tor und hat gerufen, sie soll rauskommen. Und der hat sie so weit gebracht, dass sie solche Angst hatte, dass sie sagt, ich muss rausgehen, er tut mir sonst was an. Aber weil viele für sie gebetet haben, hatte er keinen Zugriff. Und da wurde mir klar, wie sehr Gottes Engel die Gemeinde beschützen. Also die Dämonen konnten nicht in diesen Bezirk oder auf das Grundstück des Waisenhauses kommen. Sie haben auch keinen Zugriff in diese Gemeinde, weil es eine Gemeinde Gottes ist. Und das macht mir viel, viel Mut. Deswegen versucht der Teufel natürlich, innen drin solche Unordnung zu schaffen, dass er plötzlich doch Zugriff hat. Und ich erinnere mich, ich komme ursprünglich aus der evangelischen Kirche. Ich war 10 Jahre lang Leiter der evangelischen Kirche in Hamburg früher. Und wir hatten von den Bischöfen Post bekommen. Da hieß es, wir sollen bestimmte Dinge in unserem Gottesdienst ändern. Zum einen sollten wir die Musik ändern. Das heißt, wir sollen neue Liederbücher anschaffen. Die alte Musik, die ist nicht mehr so für die Jugend geeignet. Dann habe ich das Liederbuch angeguckt und das evangelische Gesangsbuch, vielleicht kennt das einer, ist eigentlich ein schönes Buch. Ich blätter das so durch und ich dachte, naja, klar sind da alte Lieder drin. Aber ein feste Burg ist unser Gott von Martin Luther. Das war ja schon für meinen Urgroßvater ein uraltes Lied. Also natürlich auch für die Jugend heute oder für mich oder für jeden hier im Raum. Und warum man das jetzt plötzlich ändern muss in dieser Generation, war mir schleierhaft. Dann hieß es, wir sollen unsere Liturgie, unsere Gottesdienstform etwas verändern. Und wir sollen unsere Gebete verändern. Und da hatte man uns geraten, die Gebetsform anders zu haben. Sie hatten so einen Namen dafür und man sagte, man stelle uns kostenlos auch Yoga-Lehrer zur Seite, damit sie uns ins Gebet führen. Aber das war evangelische Kirche. Wir hatten damit nichts zu tun. Ich habe die Dinge weggeschmissen, aber andere waren neugierig, haben geguckt, vielleicht sollten wir das tun, guter Rat, und haben angefangen, die Lieder zu ändern. Führte aber nicht zu was Besserem, sondern führte eher zu Spaltung in der Gemeinde, zu Abspaltung von den Erwachsenen, von der Jugend. Naja, und jetzt, wo ich in die Adventgemeinde getauft bin, wo ich Adventist bin, merke ich, es klopft jetzt hier auch an. Also wollen wir nicht alles ändern? Unsere Gebetsarten, wollen wir nicht unsere Liturgie ändern, wollen wir nicht unsere Lieder ändern, wollen wir nicht alles über den Haufen schmeißen und was ganz Neues machen, um die Welt zu erreichen? Und ich glaube, das müssen wir nicht tun. Es tut manchmal ein bisschen weh. Und wenn wir das in unserer Gemeinde sehen, und wir in Deutschland, man kann ja fast sagen, wir sind ein gebranntes Kind, wir sehen die Dinge um uns rum, dann können wir die Christi-Gleichnisse von Ellen White lesen, Seite 70. Da sagt sie, es schmerzt die Diener Christi, wahre und falsche Glieder in der Gemeinde vermischt zu sehen. Sie möchten etwas tun, um die Gemeinde zu reinigen. Gleich den Knechten jenes Menschen sind sie bereit, das Unkraut auszureißen. Aber Christus sagt, nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, so ihr das Unkraut aushätet, lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Das ist ja eine harte Botschaft und ich bin mir ganz, ganz sicher, auch viele hier in diesem Raum heute Abend, die haben diese Schmerzen, von denen hier gesprochen wird. Es schmerzt sie zu sehen, dass in unserer Gemeinde auch Menschen sind, die bewusst Leute wegführen. Gerade heute Morgen habe ich da von Predigern seltsame Dinge bekommen, dass man zum Beispiel die Bibel, adventistische Prediger aus den USA schreiben, dass man zum Beispiel die Bibel neu übersetzen muss. Paulus hat sich geirrt in der Frage um die Homosexualität. Das hat heute keinen Wert mehr. Und das müsste man ändern, das muss anders übersetzt werden. Ich habe heute Morgen gelesen. Oder es hieß, dass die Sonntagsgesetze, das war vielleicht aktuell und eine Idee um 1880 rum, aber das hat für uns keine Bewandtnis mehr. Das sind adventistische Theologen. Und vielleicht schmerzt es euch genauso wie mich, als ich das gelesen habe. Ich denke, das sind Menschen, die andere ausbilden. Ich denke, das ist nicht unsere Botschaft. Und ich meine, das Gute ist, die Gemeinde Jesu wird nicht fallen. Also unsere Gemeinde, es sieht so aus, als wenn der Teufel gewinnt, aber er wird verlieren. Das ist Gute zu wissen. Wir müssen treu bleiben in dieser Gemeinde. Viele neigen ja dazu zu sagen, die Gemeinde ist Babylon geworden. Ich verstehe diese Menschen, aber das ist falsch. Die Gemeinde, wenn wir auf Israel gucken, sie waren mal in babylonischer Gefangenschaft, aber sie waren nie Babylon. Und wir sehen, dass Babylon Zugriff hat. Sie versuchen uns irgendwie hineinzuziehen, aber wir haben das prophetische Wort. Es wird nicht geschehen. Gott wird dafür sorgen. Wie sorgt er dafür? In Spiritual Gifts, Band 2, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. genau, müsste eigentlich irgendwie so heißen, ja. Da heißt es, die Sichtung wird bald kommen, um die Gemeinde zu reinigen. Also die Idee von einer Sichtung wird hier besprochen. Also die Gemeinde wird gesichtet, wie man Spreu vom Weizen trennt. Also dafür muss sie aber geschüttelt werden. Das ist natürlich hart und das ist das, was wir gerade merken. Das Schütteln in der Gemeinde, das tut uns weh, wenn wir das erleben, wenn wir das sehen, wie die Gemeinde gesichtet wird, wie sie geschüttelt wird. Ellen White schreibt ja verschiedene Dinge. Sie sagt zum Beispiel, wenn alle anderen Mittel erfolglos bleiben, dann werden Irrlehren in die Gemeinde eindringen, um die Gemeinde zu sichten. Also um das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Und dann schreibt sie sogar über diese Irrlehren und sagt, unter anderem zum Beispiel wird diese dämonische Lehre aufkommen, dass es kein Heiligtum gibt, dass es so eine Metapher ist. Und das ist ja mittlerweile auch schon in einigen Universitäten Lehrmeinung, das ist nur eine Idee, gibt es nicht. Und Ellen White schreibt genau über diesen Punkt und sagt, das wird eine der Irrlehren sein, die unsere Grundfesten untergraben sollen. Aber Gott wird die Gemeinde reinigen, er wird es tun. Momentan ist es schwierig für uns manchmal, vielleicht kennt ihr das, erlebt ihr das, so Missionsarbeit zu machen. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwie vielleicht zu wenig Eifer haben, das liegt manchmal daran, dass der Heilige Geist die Menschen noch nicht in die Gemeinde schickt, weil sie manchmal in der Gemeinde ihren Glauben wieder verlieren. Aber da draußen, man könnte so sagen, die Felder sind weiß zur Ernte. Eines Tages kommen die. Aber vielleicht jetzt gerade noch nicht. Wir kriegen bei Amazing Discoveries manchmal Briefe von Menschen, die sagen, ich hab mir die Predigten angeguckt von, ich weiß nicht, Olaf Schröer oder von Christopher Kramp oder von wem auch immer. Ich habe die Predigten gesehen und ich möchte in die Adventgemeinde kommen. Und dann fragen sie, wo können wir denn hin? Und sagen, ganz ehrlich, wir wissen nicht, wo in deiner Nähe eine Gemeinde ist. Manchmal kriegen wir dann Briefe und dann heißt es, ich bin in deinem Gemeindegang da und da, aber die Menschen, die lehnen Ellen White ab, die Menschen lehnen die Schöpfung ab, die Menschen lehnen das ab und das ab. Und ist das wirklich eure Gemeinde? Und wir schämen uns dann ein bisschen, ne, und sagen, naja, gib nicht auf, also, guck dir die Predigten an und halte fest am Glauben. Macht uns manchmal traurig. Aber Gott wird dafür sorgen. Er wird die Spreu vom Weizen trennen. Der Heilige Geist macht niemals einen Fehler. In Amos 9 können wir lesen, siehe, die Augen Gottes des Herrn sind auf das sündige Königreich gerichtet, dass ich es vom Erdboden vertilge. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Das ist die gute Nachricht. Es wird nicht ein einziges Körner auf die Erde fallen. Gott ist sehr akkurat. Wenn ich Getreide worfle oder mit einem Sieb sichte, dann fällt er auch noch was daneben. Weil Gott fällt nicht ein Körnlein daneben. Die Spreu wird ausgesondert, der Wind wird sie wegtragen. Und interessant ist, dass er sagt, ich werde das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten lassen. Da kommt also jede nur erdenkliche Lehre hinein. Und wer treu zu Gott steht, wird dann offenbar. Und wer es mit der Welt zusammenhängt, wird auch offenbar. Durch alle Heidenvölker wird die Gemeinde gesichtet. Christus wird bald kommen. In jeder Gemeinde wird ein Reinigungsprozess, eine Aussonderung stattfinden. Denn unter uns sind Sünder, die weder die Wahrheit lieben, noch Gott ehren. Also diese Sichtung muss kommen und sie muss in jede Gemeinde kommen. Also auch Wolfratshausen ist davon natürlich nicht ausgenommen, wie auch meine Heimatgemeinde in Nürnberg. Wir alle werden so einen Reinigungsprozess unterzogen werden. Denn Gott hat einen ganz, ganz besonderen Plan. Deswegen muss er unbedingt diese Gemeinde reinigen. Es muss ganz klar sein, wer gehört zu ihm und wer gehört nicht dazu. Er muss die Spreu vom Weizen trennen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges und großes Anliegen. Denn sobald das passiert ist, sobald das getrennt ist, passiert was. Es ist das, was wir Regen in der Nacht nennen. In der tiefsten Nacht, wenn es wirklich finster um uns ist und die Gemeinde am Zerreißen ist, die Spreu vom Weizen getrennt wird, lauter verrückte Dinge in der Gemeinde stattfinden, genau dann passiert was, wird die Gemeinde gereinigt. Und wenn das vollzogen ist, dann lesen wir in Joel 3, Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist gießen. Das ist die Verheißung vom Spätregen. Denn Jakobus sagt ja, so wartet auch der Landmann geduldig, dass da komme der Früh- und der Spätregen. Der Frühregen, das war Pfingsten, der Spätregen, das wird ein Ereignis sein, das wird noch größer sein als der Frühregen. Und darauf warten wir. Deswegen, also dieser Spätregen, der wird uns die Kraft geben, die größten Missionare zu sein. Aber wir bereiten das heute schon vor. Was wir einmal ernten werden, werden wir heute vorbereiten. Wann kommt der, dieser Regen? Denn White sagt, zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir hinausgehen und den Sabbat noch deutlicher verkündigen werden. Zu Anfang der Zeit der Trübsal, also mit dem Sonntagsgesetz. Die Trübsal beginnt, dann fällt plötzlich der Regen. Und warum jetzt den Sabbat? Warum verkündigen wir den Sabbat noch deutlicher? Naja, wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann haben wir was vor. Dann haben wir eine ganz, ganz dringende Botschaft für die Welt. Unter größten Schwierigkeiten werden wir diese Botschaft bringen, aber erfüllt mit dem Geist Gottes. Bald werden sich mehr als 1000 an einem Tag bekehren, von denen die meisten ihre erste Glaubensüberzeugung auf das Lesen unseres Schrifttums zurückführen werden. 1000 an einem Tag, woher kennen wir das? Frühregen. Genau das ist damals passiert. Und sie haben in einer Generation die ganze Welt erreicht. Das werden wir am Ende nochmal sehen. Der Spätregen wird viel mächtiger sein als der Frühregen. Und viele von denen werden aufgrund der Bücher, die sie haben, unseres Schrifttums, ihre ersten Glaubensüberzeugungen haben. Nun, dieser Spätregen wird was verursachen. Was macht dieser Spätregen? Er verändert uns und er bewirkt etwas, nämlich und die Missionsarbeit geht voran und diese Missionsarbeit hat einen besonderen Namen. Das letzte große Missionswerk. Die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt. Und zwar unter Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich mit dem letzten großen Werk der dritten Engelsbotschaft, anzuschließen, wodurch diese zu einem lauten Ruf anschwillt. Also der Spätregen kommt und der Spätregen verursacht in der Gemeinde, dass sie plötzlich in der Kraft des Heiligen Geistes wie die erste Gemeinde arbeiten. Und das Missionswerk, das wir dann sehen, hat es noch nie gegeben auf der Welt. Das ist das Größte, das die Bibel überhaupt kennt, ist der laute Ruf. Und der laute Ruf, den kennen wir ja aus Offenbarung 18. Und ich sah einen Engel und seine Herrlichkeit erleuchtete die ganze Erde. Und er rief, gefallen, gefallen ist Babylon. Und er rief auch, kommt heraus aus ihr mein Volk. Das ist die große Botschaft im Spätregen. Also die Menschen werden aufgefordert. Kommt zu uns. Und werden sich Menschen bekehren? Im lauten Ruf. Während, Ellen White schreibt, während die Tür für die einen verschlossen ist, also Ende der Gnadenzeit für das Volk, während die Tür für die einen verschlossen ist, ist Gottes Hand noch immer ausgestreckt für diejenigen, die noch nicht die Möglichkeit hatten, das Wort zu hören. Also während die Sichtung in der Gemeinde abgeschlossen ist, werden die übrigen werden ein Riesenwerk voranbringen. Denn was 12 Menschen gemacht haben, weil sie im Gebet vereint waren, das war schon gewaltig. Was wird wohl die weltweite Adventgemeinde auf die Beine stellen, wenn sie im Gebet vereint sind und der Spätregen auf sie rauffällt? In kürzester Zeit der laute Ruf. Und dann, das ist die gute Nachricht, die gelichteten Reihen werden durch jene aufgefüllt werden, die von Christus als die bezeichnet werden, die zur 11. Stunde kommen. Es gibt viele, um die sich der Geist Gottes bemüht. Die Zeit ernster Gerichte Gottes ist die Zeit der Gnade für jene, die jetzt keine Gelegenheit haben, die Wahrheit kennenzulernen. Gott schaut mit Liebe auf sie. Sein Herz ist vom Mitgefühl gerührt und seine Hand ist immer noch ausgestreckt, um zu retten, während die Tür für jene, die nicht eintreten wollten, verschlossen ist. Eine große Anzahl wird in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum ersten Mal hören. Und die gelichteten Reihen werden dann aufgefüllt werden. Tausende werden kommen jeden Tag. Man muss sich vorstellen, was das für Menschen sind. Was für Menschen werden dazukommen? Das sind Menschen, die schon den Heiligen Geist, also schon im Herzen tragen. Gibt es die in den anderen Kirchen? Menschen, die zu Gott gehören? Absolut. Wahrscheinlich kennen wir sogar welche, oder? In den anderen Gemeinschaften. In allen Kirchen gibt es Juwelen. Menschen, die für Gott wertvoll sind. Es steht uns daher nicht zu, die Menschen zu verurteilen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. In allen Kirchen gibt es die. Es gibt die bei den Zeugen Jehovas, es gibt die bei der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, es gibt die bei den Baptisten und bei den Methodisten und bei den Mennoniten und wie sie alle heißen. Überall finden wir treue Geschwister. Aber halt, sie haben so viel Wahrheit halt nur, wie ihre Gemeinschaft das oft zugelassen hat. Mehr ist oft nicht da. Wo finden denn die meisten echten Christen heute, also die Menschen, die wirklich zum Volk Gottes gehören? Großer Kampf, aber 385. Im 18. Kapitel der Offenbarung wird das Volk Gottes aufgefordert, aus Babylon herauszugehen. Demzufolge müssen noch viele vom Volk Gottes in Babylon sein. In welchen religiösen Gemeinschaften ist aber jetzt der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? Zweifellos in verschiedenen Gemeinschaften, die zum protestantischen Glauben bekennen. Die meisten heute sind irgendwo in der Verstreuung, in den verschiedenen protestantischen Kirchen. Und denkt mal dran, habt ihr das in den Nachrichten so ein bisschen mitbekommen. Vielleicht kennt der eine oder andere den Ulrich Parzani, ein großer Prediger, Evangelikaler, hier in Deutschland. Oder den, der gerade Schlagzeilen macht, der Olaf Latzel aus Bremen, habt ihr von dem gehört? Der steht da in Bremen und sagt, das ist das Wort Gottes. Und das müssen wir so annehmen, wie es da steht. Und wir können jetzt nicht einfach das Wort Gottes verdrehen, nur weil der Zeitgeist das sagt. Ich meine, Olaf Latzel ist die Axt im Walde, ne? Vielleicht habt ihr seine Predigten gehört. Aber der Mann, der redet mit einer Kraft. Ich habe mir die ganze Evangelisation von ihm angehört. Ich musste zwar bei vielen Dingen sagen, das kann ich so nicht unterschreiben, weil es nicht mein Glaube ist, aber der Mann nimmt das Wort Gottes ernst. Das führte aber dazu, das habt ihr wahrscheinlich in den Nachrichten gesehen, aus der evangelischen Kirche viele Würdenträger, also viele in höheren Ämtern, auf die Straße gingen und dann Plakate hochgehalten haben, die Kirche ist bunt, wir sind für Vielfalt. Man gedacht hat, Olaf Latzel hat gesagt, man hatte ja sein Auto kaputt gemacht und die Wand seiner Kirche beschmiert und hatte dann gesagt, diese Verbrecher vom Christopher Street Day, vielleicht habt ihr das mitgekriegt in den Nachrichten. Daraufhin wurde er ja ganz böse angeklagt, musste sich auch vor Gericht verantworten, musste 8.000 Euro Strafe zahlen und die Kirchenleitung hat sich von ihm losgesagt, hat gesagt, du kannst sowas nicht sagen, du kannst nicht sagen, dass Homosexualität falsch ist. Nur ein oder zwei Pastoren standen zu ihm, aber das Überraschende ist, seine gesamte Gemeinde stand hinter ihm. Der Prediger und die Gemeinde ist voll. Da ist nicht ein leerer Platz in dieser Gemeinde. Die Menschen kommen. Wir würden jetzt sagen, Olaf Latzel ist bestimmt nicht der größte Theologe oder der feinfühligste Prediger, den wir haben, aber er verkündet einfach mal die Wahrheit. Also er sagt einfach mal Dinge, er sagt, zurück zur Bibel. Die protestantischen Grundgedanken nimmt er. Und das ist so unendlich wichtig. Ich habe das damals in der evangelischen Kirche mal erlebt, als ich noch in Leitungsposition da war. Wir hatten überlegt, wie können wir die Menschen heute erreichen? Und dann kamen lauter Vorschläge. Und was wir nachher gemacht haben, es gab bei uns in der Kirche, gab es zum Beispiel, dann wurde angeboten eine Disco in der Kirche, in den Kirchenräumen. Es wurde angeboten eine Weinverkostung, damit die Menschen kommen. Es wurden so verschiedene Dinge angeboten. Es gab natürlich das Frauenfrühstück, das gibt es ja hier auch. Und so verschiedene Dinge, so Ideen, was man machen kann, um die Menschen zu erreichen. Mir kam es auch so ein bisschen suspekt vor, aber Gelehrte haben gesagt, das funktioniert schon. Tatsächlich kamen Menschen in die Gemeinde, aber das waren eigentlich Menschen, die wollten wir da gar nicht haben. Die füllten nachher auch irgendwann die Gemeinderänge, waren dann auch irgendwie Mitglieder, waren aktiv in der Kirche und wählten dann auch die nächsten Leiter. Und es war eine Katastrophe. Die Kirche ging völlig kaputt. Also es hatte nicht das Resultat. Was ich dann versucht habe, ich habe Bibelgruppen gegründet und gesagt, wir lesen es einfach so, wie es da steht. Ich habe nebenbei Adventisten kennengelernt und habe mir auch Material von ihnen geben lassen und habe das einfach so ausgelegt, wie es da ist und diese Gruppen wuchsen und wuchsen und wuchsen. Ich dachte, eigentlich war das nicht der Zeitgeist, den ich gepredigt habe, das war einfach das alte Wort, das da steht, das ewige Evangelium, mit dem Resultat, die Gemeinden wachsen. Und da habe ich so gemerkt, manchmal versuchen wir aus eigener Kraft das zu machen, was wir nicht tun können, anstatt dass der Heilige Geist uns die Menschen schickt, die bereit sind. Naja, in den protestantischen Gemeinden, da finden wir die Leute, und ich kenne viele aus den protestantischen Kirchen, die wirklich Jünger Jesu sind. Und dann das Überraschende, allerdings gibt es auch echte Christen in der römisch-katholischen Gemeinschaft. Tausende dienen Gott nach der besten Erkenntnis, die sie besitzen. Ihnen ist der Zugang zu seinem Wort nicht gestattet, und deshalb können sie die Wahrheit nicht erkennen. Sie haben nie den Unterschied zwischen einem lebendigen Herzensdienst und einer Reihe bloßer Formen und Zeremonien gesehen. Gott sieht mit zärtlichem Erbarmen auf diese Seelen, die in einem trügerischen und unbefriedigenden Glauben erzogen worden sind, und er wird es so führen, dass Lichtstrahlen die dichte Finsternis durchdringen, die sie umgibt. Er wird ihnen die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, offenbaren und viele werden sich noch zu seinem Volk bekennen. In der katholischen Kirche, wenn ihr die Gottesdienste gesehen habt oder auch bei den Orthodoxen, ich würde ja sagen, das sieht eher aus wie so ein alter Tempeldienst zu Pauluszeiten. Das ist nicht Gottesdienst, wie wir ihn kennen. Aber da gibt es tausende von Menschen, die Christus zu seiner Herde zählt. Sie müssen nur die Wahrheit hören. Denn Christus sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn sie also die Wahrheit hören, wie sie in der Bibel offenbart ist, dann werden sie wissen, das ist von Gott. Und sie werden dem auch folgen. Das ist ein Kampf für diese Menschen. Deswegen müssen wir wirklich mitleidsvoll und rücksichtsvoll mit ihnen sein. Denn ihr ganzes Leben war ausgerichtet eben auf diesen Gottesdienst. Auf diese Art der Anbetung. Und jetzt kommt da jemand und sagt, das war eigentlich alles falsch. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Aber Tausende werden sich bekehren. Das ist unser Werk. Und das Gute ist, es heißt, der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Wenn Missionsarbeit machen, heißt es, erschrick nicht, fürchte dich nicht. Die Menschen werden sagen, das ist unmöglich, wir haben keine Kapazitäten, wir haben nicht die Leute, die das machen, wir haben das Geld nicht und so. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Hab auch keine Angst, zu den Menschen zu gehen. Der Heilige Geist wird es so führen, dass die richtigen Leute zur rechten Zeit kommen. Die Männer, die Gott als seine Diener erwählt hat, müssen sich durch gründliche Selbstprüfung und durch enge Verbindung mit dem Erlöser der Welt auf die Arbeit vorbereiten. Wenn sie in der Gewinnung von Seelen keinen Erfolg haben, dann deshalb, weil sie nicht im Einklang mit Gott leben. Also nicht, weil die Methode falsch ist oder nicht, weil was auch immer drum, sondern weil die Leute nicht aufnahmebereit sind, sondern weil sie keine Verbindung mit Gott haben. Der Erfolg unserer Mission hängt ab, wie eng wir mit Gott verbunden sind. Eigentlich einfach, oder? Also eigentlich benutzt Gott jeden Menschen, egal wie schlau oder wie einfach gestrickt, Gott nutzt jeden Menschen, der mit ihm verbunden ist, und er wird sein Werk voranbringen. Und Christus hatte uns ja gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nun, was zeigen wir denn der Welt? Wenn wir Menschen missionieren wollen, also Heiden zum Beispiel, dann machen wir manchmal den Fehler und sagen, ach übrigens, weißt du das? Und dann schlagen ihm die Bibel um die Ohren. Oder wenn das jemand ist aus der katholischen Kirche, der unseren Glauben gar nicht kennt, dann sagen wir, und er betet Maria und sagen wir, das ist der Teufel. Wenn wir das machen, machen wir das Herz zu. Wie soll er das annehmen? Da kommt jemand und sagt, du betest den Teufel an. Der Mensch hat keine Chance. Christus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also die Frucht des Geistes muss sichtbar sein. Wenn man die Frucht des Geistes sieht, dann sagen die Leute, das ist ja was anderes, als was es die Welt zu bieten hat. Und dann haben sie Interesse und fragen, woher kommt denn das? Und dann kann man sie so Schritt für Schritt führen. Aber Christus war ja auch nicht so, nicht wahr? Er hat den Menschen ja auch die Bibel um die Ohren gehauen. Gesagt, das musst du alles glauben jetzt. Ganz im Gegenteil, Christus sagte sogar, ich kann euch jetzt nicht alles sagen, aber der Geist, wenn er denn kommt, wird euch in alle Wahrheit führen. Und so geduldig müssen wir mit den Menschen um uns herum auch sein. Also der Geist hat Interesse an ihnen, Jesus liebt diese Menschen und wir müssen ganz behutsam mit ihnen sein. Und der Geist wird es dann machen. Ihr erinnert euch an Nehemia, der die Mauern wieder aufgebaut hat damals. Es steht über ihn geschrieben in Propheten und Könige, der Erfolg, der Nehemias Bemühungen begleitete, zeigt, dass Gebet, Glaube und kluges, energisches Handeln zustande bringen. Nehemia war kein Priester und kein Prophet. Er erhob keinen Anspruch auf einen hohen Titel. Er war ein Reformator, der für eine bedeutsame Zeit berufen wurde. Sein Ziel bestand darin, sein Volk mit Gott ins Reine zu bringen. Er wollte einfach sein Volk wieder zu Gott zurückführen und wusste, dann wird Gott sich um alles kümmern. Es heißt hier Gebet, Glaube, kluges, energisches Handeln. Also das ist das, was er gemacht hat. Er hat geglaubt, er hat gebetet und er ist gegangen. Welch Vorbild für uns, oder? Die wird auch die Mauern wieder aufbauen müssen, die eingerissen worden sind. Also die Wahrheit wiederherstellen. Und ja, das sollen wir in unseren Tagen machen. Und noch nie wurde die Wahrheit wohl so mit Füßen getreten wie heute. Heute werden die verrücktesten Dinge angenommen. Und es wird als Wahrheit dargestellt. Manchmal nennt man das alternative Wahrheit oder ich weiß nicht, wie auch immer sie das nennen, aber naja. Aber in der Zeit sollen wir die Wahrheit wieder aufbauen. Und ich glaube, das ist der Kontrast, den die Menschen sehen. Wenn die Menschen sehen, das ist das, was die Welt lehrt und die sind selber nicht glücklich mit diesem Ding. Und auf der anderen Seite sehen sie, guck mal, das ist eine Gemeinde, die sind zwar sehr streng, aber die sind sehr rein in dem, was sie lehren. Das hat eine riesen Anziehungskraft. Die Stadt, die auf einem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Nun, wenn die ganze Welt gegen uns steht, was kann die ganze Welt ausrichten gegen einen mächtigen Gott? Das Gute ist, er hat versprochen, er ist bei uns bis ans Ende der Weltzeit. Ich möchte mit einem sehr ermutigenden Zitat abschließen. Wenn wir über Regen in der Nacht sprechen, dann heißt es ja, wir wissen, wir kommen in eine ganz, ganz dunkle Zeit hinein, aber wenn es wirklich finster um uns ist, dann schickt Gott den Regen. Und in dieser Zeit wird die Gemeinde plötzlich aufblühen und wird ein Kontrast sein zu dem, was außenrum ist. Wir müssen uns allerdings heute natürlich vorbereiten, damit der Spätregen auch auf uns fällt. Jetzt ist es so, dass wir viele Menschen erreichen sollen. In Zukunft natürlich, aber schon heute die Menschen vorbereiten. Und sagen die Gemeinden manchmal, ja, wir wissen gar nicht wie, wir haben es noch nie gemacht, kann ich vielleicht der Pastor vorangehen und wir gucken zu, wie das geht? Also das ist gut, jede Gemeinde sollte ein Ausbildungsort sein, bestimmt. Aber wir müssen keine Angst haben, dass wir so viele Fehler darin machen und dass wir irgendwie so viele falsche Dinge machen. Man kann Fehler machen in der Mission, ohne Frage. Aber manchmal hemmt uns die Angst zu sehr, das zu tun. Hemmt uns die Angst zu sehr, Büchertische zu haben. Hemmt uns die Angst zu sehr, Evangelisation zu haben. Weil wir nicht wissen, wie reagieren die Menschen denn da drauf? Was sagen die Freunde denn, wenn wir so klar die Botschaft bringen? Ist das nicht zu direkt? Nun, wenn wir einfach genau das machen, wozu Gott uns berufen hat, trägt er die Verantwortung. Schaut das Zitat mal an. Bilder vom Reiche Gottes von Ellen White. Gott übernimmt, wenn wir uns ihm völlig hingeben und bei unserer Arbeit seinen Anweisungen folgen, die gesamte Verantwortung für deren Gelingen. Wir sollten keinen Augenblick im Zweifel darüber sein, dass unseren aufrichtigen Bemühungen auch Erfolg beschieden sein wird. Misserfolg brauchen wir nicht zu befürchten, denn wir sind ja Mitarbeiter dessen, bei dem es keinen Fehlschlag gibt. Was für eine Verheißung. Wenn wir einfach treu das machen, wozu wir berufen sind, dann übernimmt Gott die volle Verantwortung für jedes Gelingen oder Misslingen. Er sagt also, wir brauchen nicht glauben, dass das ein Misserfolg wird, denn das geht bei Gott gar nicht. Also Gott macht keine Fehler. Und ich meine, wie ermutigend, wenn wir als Missionare unterwegs sind, wenn wir hier auf der Straße die Menschen ansprechen und die meisten uns ablehnen. Wie ermutigend zu wissen, Gott übernimmt die volle Verantwortung dafür. Die Menschen, die bereit sind, die werden es aufnehmen und die anderen Menschen nicht. Vielleicht ganz zum Abschluss noch ein ganz kleines Zeugnis. Mir ist mal passiert, da war ich in Thüringen, stand ich auf der Straße mit so einem kleinen Büchertisch und habe versucht, die Menschen dort zu erreichen. Ich hatte gebetet, Gott bitte, schick Menschen, dass ich diese Bücher loswerde und mit Leuten ins Gespräch komme. Und an diesem Tag, als ich morgens das Auto gepackt und bin dahin, und es goss in Strömen. Und ich konnte natürlich auch keine Bücher auslegen, ich habe einen kleinen Schirm da aufgestellt und der Wind kam, blies alles weg und die Bücher wurden nass. Ich habe alles dann mit Tüten abgedeckt und da stand ich da und es war ein Markttag. Also es sollte ein großer Marktplatz sein und es war überhaupt keiner hat es aufgebaut, sein Stand, weil es einfach ein Unwetter war. Nur ich stand dann an einem kleinen Schirm im Büchertisch und keine Menschenseele. Neben mir stand so ein kleiner Verkaufsstand, der hat Schweinshaxen verkauft. Das war der einzige, stand genau neben mir. Wir beide standen da. Riesenmarkt, komplett leer. Und tja, und da habe ich gedacht, ja, stehe ich hier wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Muss das sein, dass ich hier stehe? Und dann tatsächlich, es kam auch, ich habe mit einem ein bisschen sprechen können. Aber dann plötzlich, wenn ich schon aufgeben wollte, kommt plötzlich von gegenüber, ganz hinten auf der anderen Marktseite, kommt jemand zielstrebig auf mich zugelaufen. Der sah ein bisschen finster aus, war stark tätowiert, sah sehr böse aus, sehr schwarz gekleidet, guckte auch sehr finster, aber kam zielstrebig auf mich zu. Ich dachte, mal gucken, was das wird. Stellt sich vor mich und sagt, der schrie mich fast an. Also, hast du was über Musik? Ich dachte, über Musik? Ich denke, was denkst du denn? Was für eine Art suchst du denn? Über Musik. Ich sage, also ich glaube, ich habe nicht die Musik, die du suchst. Aber er hatte, als er kam, hat er beide Hände auf den Tisch gelegt und ich suche was über Musik. Und dann habe ich gedacht, du, eigentlich so richtig über Musik, was du suchst, glaube ich, habe ich hier nicht. Und dann nimmt er seine Hände hoch und hat aber den großen Kampf drin. Und dann kann ich das haben. Ich sage, den großen Kampf, willst du den wirklich lesen? Also vom Schatten zum Licht war das. Und irgendwie völlig verwirrt, ich will den haben. Ich sage, du willst den haben. Du hast all die Bücher aus und du willst das Buch haben. Das ist ein schwieriges Buch, Kirchengeschichte, viel Offenbarung, auch zukünftiges. Er will genau das Buch haben. Er will auch kein anderes Buch haben, er wollte genau dieses Buch haben. Und ich sage, ich schenke es dir, nimm es mit, kannst es haben, bitte lies es. Und der Mann ging mit diesem Buch fest und hat genau den gleichen Weg wie zurück, wenn er gekommen war. Mehr war nicht. Und ich dachte, kam zu mir und hat seine Hand auf dieses Buch gelegt und sagt, das Buch. Und ich dachte, heute war ich nur hier für diesen Mann. Den ganzen Tag stand ich im Regen, damit der Mann auch Regen abbekommt. Ich dachte, wie schön. Manchmal ist es so. Und ich bin überzeugt davon, Gott macht irgendwas in seinem Herzen. Und da müssen wir uns nicht entmutigen lassen. Gott sagt, er trägt die volle Verantwortung für jeden Erfolg oder, wenn wir manchmal glauben, auch Misserfolg. Der Tag war für mich eigentlich ein Misserfolg, weil ich mit keinem wirklich sprechen konnte. Aber die Ewigkeit wird es offenbaren, ob es mich doch was gebracht hat. Und deswegen auch die Ermutigung an uns hier, die wir hier auch in Bayern sind. Wir können genau das Gleiche machen. Wir können genau die gleichen Dinge tun. Wir können die Menschen genauso erreichen. Und hier sind unglaublich viele Leute, die vom Geist schon vorbereitet sind, von denen wir keine Ahnung haben. Wenn wir aber treue Arbeit machen, die Botschaft verkündigen, so wie sie in der Bibel steht, wird der Geist die Menschen schicken. Und so betreiben wir Missionsarbeit, selbst in diesen Tagen. Amen.